Dieser Podcast wird präsentiert von Chancen MV und dem Land zum Leben Mecklenburg-Vorpommern. MV tut gut. Unterstützt mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.
Herzlich willkommen zur neuen Episode von Lokalhelden MV, dem Podcast zusammen mit dem Landesmarketing MV und natürlich der Ostsee-Zeitung. Und wir sind mitten im Herbst angekommen. Wir sind kurz vorm Oktober und ich freue mich, dass von der Insel Rügen jetzt Pia mir virtuell gegenüber sitzt und wir uns heute mal so ein bisschen austauschen können. Und das Stichwort Herbst führt mich tatsächlich direkt ja zur ersten Frage. Also ich selber bin auch Pseudo-Surfer, also ich versuche das bisschen Welle, was in der Ostsee geht, irgendwie mitzunehmen. Aber natürlich, wir steuern direkt auf den Herbst zu, wie gesagt, und das heißt, dass die Surfsaison so auch mehr oder weniger sich langsam dem Ende neigt und deswegen, Pia, erstmal voll kalter Einstieg jetzt. Surfen auf der Ostsee, jetzt mal ehrlich, ist das was oder ist das Humbug?
Ja, moin erstmal, schön, dass ich heute hier sein kann. Ja, Surfen auf der Ostsee im Sommer ja sowieso gar kein Problem. Da muss ich sagen, habe ich ja auch schon viele Spots, auch viel auf der Welt gesehen. Wir haben hier schon an der Ostsee echt richtig, richtig coole Spots, auch wirklich im Vergleich mit Spots überall auf der Welt. Im Herbst und Winter muss ich sagen, ich bin da jetzt nicht der absolut hartgesottene Surfer, der da bei Wind und Wetter rausgeht. Ich habe mir irgendwann mal gesagt, okay, also mindestens zweistellige Gradzahlen, also ab 10 Grad oder ab 8 Grad, wenn die Sonne scheint. Also die Sonne macht auch noch viel aus. Dann geht das schon und ich muss auch sagen, so den letzten Winter war ich doch immer mal wieder draußen. Und ja, es wird ja auch alles immer so ein bisschen milder. Das geht schon. Aber ja, es ist schon deutlich weniger als im Sommer.
Hast du generell woanders auf der Welt einen Surfspot, wo du sagst, boah, also Fuerte, Bali, keine Ahnung, wo auch immer, Griechenland, habe ich gehört, soll auch nett sein. Gibt es irgendwo was, wo du sagst, da sollte man schon mal hin, als Kiter, als Windsurfer, als whatever?
Naja, der Klischeespot Tarifa. Ich glaube, jeder, der irgendwie surft, kennt Tarifa. Ist für mich von den Surfbedingungen her geht so, ist halt kabbelig und so, aber es ist so das Gesamtpaket. Tarifa ist halt auch eine coole Stadt. Drumherum gibt es ganz viel zu sehen. Da ist einfach immer was los. Ansonsten habe ich Portugal auch für mich entdeckt. Da gibt es nördlich von Lissabon einen sehr coolen Spot. Aber da will man ja eigentlich auch mal gar nicht zu viel verraten. Aber da gibt es eine wirklich sehr coole Lagune, wo wir jetzt schon öfters waren. Aber ja, ansonsten Tarifa bin ich auf jeden Fall regelmäßig, auch immer mal im Winter.
Ja, sehr geil. Jetzt fragt sich der eine oder andere wahrscheinlich beim Zuhören, ja okay, Surfen, was reden die jetzt über Surfen? Das hat einen Grund, denn du bist nicht nur wahrscheinlich hobbymäßig Surferin, sondern du hast, kann man das so sagen, Surfen zum Geschäft gemacht? Erzähl mal ein bisschen was.
Ja, zum Geschäft. Geschäft klingt immer gleich so groß. Business. Nee, genau. Also Business, ja. Wir haben tatsächlich 2018 eine Kitesurf-Schule gegründet für Gehörlose. Und zwar, ich habe meine Kite-Lehrer-Lizenz 2015 gemacht. Also ganz viel in meinem Leben waren immer sehr viele Zufälle, die zusammengekommen sind. Oder auch so ein bisschen über das Prinzip Serendipität. Das ist ja immer so ein bisschen auch mein Motto. Also man muss ja auch Zufälle und Glück, das auf einen zukommt, auch ergreifen. Und so habe ich damals eine Kite-Lehrer-Lizenz gemacht und habe auf Sri Lanka gearbeitet als Kite-Lehrerin für 6 Monate. So ein bisschen, weil ich mit dem Bachelor fertig war, irgendwie keinen Bock hatte, direkt mit dem Master weiterzumachen, gleich wieder nur am Schreibtisch sitzen. Und auf Sri Lanka hatten wir einen Gast bei uns im Kitecamp, das war Marie. Und Marie ist Gebärdensprachdolmetscherin und wir haben uns gut verstanden. Sie ist dann mal nach Ummanz gekommen, das ist auf Rügen, und hat dann mal gesagt, Mensch, das ist alles cool, es gibt so viele Angebote fürs Kitesurfen, aber ihr ist mal aufgefallen, so als Gebärdensprachdolmetscherin, es gibt überhaupt gar kein Angebot für Gehörlose. Ja, und irgendwie kam dann eins zum anderen. Ich war mit meinem Master fast fertig, in dem es eben auch um Gründertum und Entrepreneurship ging, und dann haben wir gesagt, Mensch, ganz ehrlich, dann probieren wir das einfach mal und haben uns da langsam rangetastet mit Businessplan schreiben, wie stellen wir uns das vor, Netzwerke bedienen, wer kann uns wobei vielleicht noch unterstützen, das Ganze dann ausprobiert und ganz schnell gemerkt, hey, die Nachfrage ist riesig. Und ja, so bieten wir halt seit 2018 in Deutschland tatsächlich die ersten Kitesurf-Kurse für Gehörlose an. Und hatten dann auch gleich sehr viel Glück, mal wieder, und haben 2019 eine Förderung bekommen vom Land Mecklenburg-Vorpommern. Die hieß Landaufschwung. Die gibt es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Und dadurch konnten wir zwei Gehörlose dann direkt zu Kitesurf-Lehrern ausbilden. Das heißt, wir haben jetzt zwei Gehörlose, die das eben als Muttersprachler anbieten und nicht mehr wir mit Dolmetscher dazwischen.
Das stelle ich mir unfassbar spannend vor. Magst du uns mal so ein bisschen so einen Einblick geben, wie die Arbeit so ist? Also ich persönlich kann es mir voll schwer vorstellen, weil, also ich kenne das so, wenn ordentlich Wind und Welle draußen ist, ist es, also kannst du dich sowieso nur anbrüllen, wenn dann überhaupt. Das heißt, die klassische sprachliche Kommunikation auf dem Wasser ist sowieso schon nicht so leicht, geschweige denn, wie gesagt, in einem nochmal anderen Kontext. Wie läuft sowas ab? Wie funktioniert das? Ist das mit der klassischen Gebärdensprache? Wie macht ihr das?
Genau, also wir unterrichten in Gebärdensprache. Ganz richtig, was du gerade schon gesagt hast, ganz ehrlich, wir sagen das öfters mal, so groß ist der Unterschied zwischen einem Kite-Kurs für Gehörlose zu Hörenden gar nicht, weil am Ende, wenn du irgendwie bei Wind vom Kite irgendwie durchs Wasser gezogen wirst, da kann ich als Kite-Lehrerin auch noch so viel hinterher schreien, da hörst du mich auch nicht mehr. Was für uns immer wichtig ist, wir brauchen halt Stehrevier, also das heißt Wasser, wo man das nicht tief ist, jedenfalls für die Anfängerkurse, damit wir eben die Gebärdensprache auch darin kommunizieren können. Das ist zum Glück bei uns auf Rügen vor Ummanz gegeben, wo wir hauptsächlich die Kurse anbieten. Da ist das größte Stehrevier Deutschlands. Das macht einen Unterschied. Und ansonsten, was wir uns erarbeiten mussten, waren zum Beispiel viele Begriffe, die es im Kitesurfen gibt, sind halt einfach englische Begriffe, die es bis dato noch gar nicht wirklich in Gebärdensprache gab, wo wir uns damals mit einem gehörlosen Pärchen getroffen haben im allerersten Jahr und mit denen zusammen das auch so ein bisschen ausgearbeitet haben. Wie kann man die Begriffe gut in Gebärdensprache darstellen und vermitteln? Genau. Und ansonsten ist es sehr ähnlich tatsächlich.
Krass, aber wie groß ist so die Teilnehmerzahl bei so einem Kurs?
Das haben wir ein bisschen abgeändert. Wir haben gestartet mit immer 4 Teilnehmern. Genau, das war auch noch ein bisschen, ist auch ein bisschen ein Unterschied. An den meisten Hörenden-Kite-Schulen teilst du irgendwann diese 4 Schüler in 2 kleine Gruppen auf mit 2 Schirmen. Da haben wir dann aber gesagt, das ist uns dann doch manchmal ein bisschen zu risikobehaftet, weil wir eben nicht, wenn wir bei der einen Gruppe stehen, zur anderen Gruppe mal rüberschreien können, wenn etwas sein sollte. Und haben dann jetzt aber gemerkt, Mensch, mit 4 Leuten an einem Schirm, da stehen sie dann doch manchmal ganz schön lange im Wasser und warten. Gerade wenn es dann mal nicht ganz so warm ist, ist das irgendwann nicht so angenehm. Deswegen haben wir seit diesem Jahr die Gruppengröße auf 3 Teilnehmer an einem Schirm geändert. Also die Theorie läuft dann trotzdem zusammen mit 6 Leuten, aber in der Gruppe sind sie nur noch zu dritt am Schirm dann in der Praxis.
Ist es aber generell, also denkst du, ist es groß anders als in klassischen Surfschulen oder generell so ein, also ich finde es für mich schwer zu greifen, ehrlich gesagt, wie ich hatte leider auch noch nicht das Vergnügen, mit solchen Menschen mich mal auszutauschen, deswegen finde ich es so unfassbar spannend, mal so deine Erlebniswelt da zu erfahren.
Nee, wie gesagt, also eigentlich, außer dass man eben mehr in der Gebärdensprache kommuniziert. Es gibt noch ein paar Sachen, die man beachten muss, also sowas wie nicht zur Sonne stehen, wenn ich was erkläre, weil das natürlich im Blickfeld stört. Die Leute, die also Marie als Gebärdensprachdolmetscherin zieht sich zum Beispiel keine gestreiften Sachen an, weil das auch ablenkt. Wenn man ein Bart hat, was wir jetzt zum Glück nicht haben, das kann auch stören, weil das Mundbild auch eine große Rolle spielt. Also es gibt zum Beispiel, es gibt zum Beispiel Salz und Pfeffer, ist dieselbe Gebärde und nur vom Mundbild. Nur das Mundbild macht den Unterschied, ob ich jetzt quasi meine Lippen zu Salz bewege oder zu Pfeffer. Das heißt, es gibt schon ein paar Sachen, auf die man so achten muss, aber Also wie gesagt, ich habe es mir auch viel komplizierter vorgestellt, weil bevor wir das gegründet haben, muss ich auch ganz ehrlich sagen, hatte ich auch nie wirklich Kontakt zu Gehörlosen. Und habe am Anfang auch gesagt, boah, ey, das müssen wir aber erstmal alles ausprobieren und austesten und ich weiß nicht, wie gut man das wirklich dann vermitteln kann. Aber ja, wir haben eben ganz schnell gemerkt, das funktioniert super gut und sehr einfach. Was wir noch machen ist, wir haben auch ein Whiteboard immer. Wenn wir Theoriesachen erklären, haben wir immer das Whiteboard, wo wir auch bestimmte Begriffe aufschreiben. Gerade viel von den englischen Begriffen, weil wir am Ende auch eine Lizenz anbieten, die Leute machen können. Die ist vom Verband Deutscher Wassersportschulen. Und dazu muss eine Theorieprüfung gemacht werden, das ist so ein Ankreuztest. Und weil wir halt sagen, wir möchten, dass unsere Schüler später auch die Möglichkeit haben, in Büchern nachzulesen, also diese Begriffe dann auch wirklich so zu lernen, wie sie sie später auch brauchen, wenn sie nochmal irgendwo was nachlesen wollen, nochmal ein Video bei YouTube sich angucken. Ja.
Voll krass. Und am Ende ist es ja wahrscheinlich auch, also wenn du dann so eine Lizenz erworben hast, die ist, glaube ich, weltweit anerkannt oder zumindest europaweit, soweit ich weiß, ja. Hast du ja auch die Möglichkeit, beispielsweise woanders Material mieten zu können oder also im Verleih. Das ist ja, denke ich mal, auch eine gewisse, so ein Barriereabbau, also dass man vielleicht solchen Menschen auch einfach sagt, ey, pff, ich habe hier einen Schein, komm, gib mir mein Zeugs und ich kite mal eine Runde los. Also ich weiß schon, was ich tue, weil vielleicht in anderen Ländern ja auch zumindest in Frage gestellt wird, wie inwiefern die Leute dann auch fähig sind, mit dem Material umzugehen, oder?
Ja, also wir sagen auch immer ganz klar, das ist immer unser Ziel beim Kurs. Wir machen immer bei jedem Kurs direkt am Anfang eine Abfrage, was ist euer Ziel? Das wird auch bei höheren Kites schon übrigens ganz viel gemacht, weil da meistens dann immer gleich kommt, boah, ich will hier von links nach rechts fahren und hier und da. Und wir sagen immer so, ja, wenn ihr eure ersten Meter fahrt am Ende, ist es schön, aber ganz ehrlich ist unser Ziel, dass ihr so weit seid, dass ihr genau wisst, wie ihr dann auch ohne Lehrer weiter üben könnt. Das heißt, dass ihr genau versteht, wie dieser Kite funktioniert, wie ich zu zweit meinen Schirm auch mal auf dem Wasser starten kann, wie ich den Schirm auf dem Wasser auch mal lande, wie ich das Sicherheitssystem auslöse und dann mein Kite auch einsammelt, dass ich quasi nach dem Kurs in der Lage bin, auch zu zweit mal so weiter zu üben, ohne dass immer ein Lehrer daneben steht, weil es eben dann jetzt nicht so viele Angebote gibt für Gehörlose, dass sie überall einfach hingehen können und sagen können, hey, ich möchte jetzt nochmal hier eine Kite-Stunde zusätzlich buchen, außer sie kommen eben zu uns. Mhm.
Lass uns doch mal generell über das Thema Barrierefreiheit so ein bisschen sprechen, weil ich finde, also mir fällt das hier und da, also einerseits im Sinne von fehlenden Installationen zum Beispiel, gleichzeitig aber wieder durch bewusst gesetzte Installationen, Applikationen, wie auch immer, auf, wie schnell doch Menschen, ja, sag ich mal, im Alltag die gewisse Einschränkung haben. Das mag kein Gehör, blind sein, physische, also so körperlich physische Einschränkungen, zum Beispiel RollstuhlfahrerInnen etc. Und ich frage mich immer, also bestes Beispiel, wo was fehlt, finde ich es ganz oft an Bahnhöfen, also auch so also klassische kleine regionale Bahnsteige eigentlich nur, wo immer noch nach wie vor Rollstühle fehlen. Es sind teilweise wirklich auch im Straßenverkehr und an normalen Gebäuden, da hast du drei Stufen. Ja, und nun, jetzt kommst du, es ist eigentlich keine große Hürde und unser eins, sag ich mal, geht da, das sind drei Stufen, das ist ja kein Akt. Aber es gibt eine große Anzahl an Menschen, die da wirklich Schwierigkeiten haben und dann im Zweifel dort nicht weiterkommen. Beziehungsweise das andere Beispiel, was ich zum Beispiel sehr cool finde, ist letztens im Flieger oben bei diesem, wo die Kofferklappen sind, dass die Sitznummerierung beispielsweise auch in Brailleschrift mit angegeben sind. Und solche kleinen Details, die fallen einem vielleicht gar nicht so bewusst auf, zeigen aber doch nochmal mehr, finde ich, wie wichtig das ist, ganzheitlich zu denken und solche Menschengruppen mit einzuschließen in solchen Sachen. Hast du Szenarien, so wie ich jetzt gerade meinte, die dir einfallen, wo du wirklich bewusst gedacht hast, boah, ehrlich jetzt, also da fehlt ganz konkret was, oder voll cool, dass die das mitgedacht haben?
Also ich sag mal so, was ich ja vorhin schon gesagt habe, ich hatte ja vorher selber gar nicht so viel Bezug zur gehörlosen Welt und ich glaube gerade dass die Art der Behinderung gehörlos zu sein, ist etwas, das sehr schnell vergessen wird bei vielen. Also jeder, der irgendwie an Barrierefreiheit denkt, denkt immer gleich an den Rollstuhlfahrer oder an den Blinden. Aber dadurch, dass das Gehörlossein gar nicht so sichtbar ist, außer in der Kommunikation mit der Gebärdensprache, wird das oft so ein bisschen auch vergessen. Und da muss ich auch sagen, also viele Gehörlose sagen ja auch, sie sind nicht behindert, sondern sie werden behindert, weil sie haben ja eine Art zu kommunizieren. Es gibt die Gebärdensprache, bloß verstehe ich auch ganz ehrlich gesagt nicht, je länger man drüber nachdenkt, warum lernen wir nicht die Basics mal in der Schule? Weil würden wir zumindest mal die Grundlagen in der Gebärdensprache in der Schule lernen, könnten das Fingeralphabet hilft mir zum Beispiel ganz viel, wenn ich eine Gebärde nicht weiß, buchstabiere ich das Wort immer in dem Fingeralphabet. Und dann zeigt mir mein Gegenüber, hey, die Gebärde für dieses Wort ist so und so. Das würde halt jedem Gehörlosen das ermöglichen, viel schneller eben auch mal in Gebärdensprache mit jemandem zu kommunizieren, der nicht selber gehörlos ist. Aber dadurch, dass wir es gar nicht lernen, ist das halt gar nicht gegeben. Und ich glaube, es gibt ganz viele, ne, die sofort so, wenn sie von jemand Gehörlosen angesprochen werden, gleich so, oh Gott, und ich glaube, das ist schon auf jeden Fall ein Problem. Untertitel sind da auch ein ganz großes Thema, habe ich auch vorher nie drauf geachtet, aber klar, wenn keine Untertitel vorhanden sind, das Format, das wir gerade machen, Podcast, ist natürlich für keinen Gehörlosen irgendwie ansprechend, aber man merkt ja auch, es wird ja auch immer mehr angegangen, das Thema. Also auch jetzt in Mecklenburg-Vorpommern, wir haben jetzt auch viel mit dem TMV zusammengearbeitet. Wir sind gerade dabei, Zertifikat Reisen für alle, dass wir das nochmal bekommen. Da gibt es auch viel Videos in Gebärdensprache, aber was man zum Beispiel auch ganz oft eben nicht sieht, ist, auch gerade bei großen öffentlichen Veranstaltungen ist es sehr selten, dass mal ein Gebärdensprachdolmetscher mit dabei ist und in Gebärdensprache übersetzt. So. Also, ne, ich kann jetzt natürlich immer eher, also mehr für die Gehörlosen sprechen, weil ich bin, ja, meinte ja schon, bin jetzt auch nicht der Barrierefreiheitsexperte, aber merke eben so, was mir da auffällt, seitdem ich da eben auch so viel Kontakt habe. Und dass es auch bei uns sehr wenig Angebot gibt, die Gebärdensprache zu lernen. Also irgendwie an der Volkshochschule hatte ich auch mal geguckt, in Stralsund gab es das damals auf jeden Fall nicht.
Aber glaubst du, das ist so ein Bewusstseinsding? Also gerade, weil du zum Beispiel auch meintest bei Veranstaltungen, also es klingt für mich relativ leicht lösbar. So, also dass man jetzt, ich sag jetzt mal auch bei so einem Business-Forum oder solchen Sachen, ne, wenn du vorne da eine Keynote hast oder ich weiß nicht, wie gut, wie so Live-Dolmetsching quasi in die Gebärdensprache, ob das super herausfordernd ist oder ob das relativ spontan auch machbar ist. Aber ich finde, das sind so Dinge, damit kann man so leicht Menschen, die eben diese Einschränkung haben, mit integrieren. Und das wird, also gefühlt, ich wüsste nicht, wo ich schon mal so eine Veranstaltung gesehen habe oder dort war, wo das stattfand. Weiß ich auch nicht, ob das in Anführungszeichen den Aufwand lohnt, aber glaubst du, das ist so ein Ding, dass viele Leute gar nicht, ich würde wahrscheinlich selber auch gar nicht drüber nachdenken, daran zu denken. Aber ist das die Problematik?
Ich glaube, ein Problem ist, das, woran es immer hakt, das kostet natürlich Geld. Also ein Gebärdensprachdolmetscher zu engagieren, ist jetzt halt auch nicht super billig. Und das heißt, das ist ja eben immer eine Sache, woran es dann meistens fehlt. Ansonsten, das ist auf jeden Fall möglich, ne? Ich glaube, Synchrondolmetschen heißt es. Ich weiß aber, dass zum Beispiel Marie, die arbeitet ja jetzt, also Marie, mit der ich das alles zusammen aufgebaut habe, die ist ja mittlerweile auch nach Stralsund dann damals gezogen. Die hatte vorher auch gar nicht hier oben gewohnt und letztens war sie zum Beispiel auch zum Dolmetscheinsatz bei der Hanse Sail und hat, glaube ich, Manuela Schwiesig gedolmetscht. Also es wird schon gemacht, aber ich denke, es könnte schon noch viel mehr gemacht werden. Aber ja, ist natürlich Aufwand, sowohl finanzieller als auch organisatorisch. Ich weiß auch, dass, also damals auf jeden Fall hat Marie immer gesagt, dass es in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel auch sehr wenig Dolmetscher nur gibt. Das ist natürlich auch noch so eine Sache.
Aber vielleicht haben wir ja für jene, die hören können offensichtlich und diesen Podcast verfolgen, vielleicht haben wir damit nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit dafür geschaffen, vielleicht bei einer nächsten Veranstaltung oder irgendeinem Vorhaben mal mitzudenken, hey, wen würde ich im Zweifel sogar kategorisch einfach ausschließen, einfach nur, weil ich gar nicht dran denke, den oder diejenige, ja, sag ich mal, per se mit integrieren zu können. Kleiner Themen-Switch nochmal Richtung Gründungswelt MV, was ja auch diese Podcast-Serie in diesem Jahr sehr definiert und mitbegleitet. Du engagierst dich, also du hast ja gesagt, Dev Ventures seit jetzt 4 Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne? Am Start weiterentwickelnd, nehme ich an. Und parallel, soweit ich weiß, engagierst du dich ja auch im Bereich Accelerator, Startup-Förderung und so weiter und so fort. Magst du mal kurz einen Einblick geben, warum ist dir das wichtig? Was genau machst du da? Wie bist du dazu gekommen?
Ja, und zwar ist es so, dass ich irgendwann ja mit meinem Master fertig war und vor 3,5 Jahren dann gesagt habe, ich ziehe halt nach Ummanz. Das ist übrigens im Westen von Rügen. Ich habe mitbekommen, das kennen hier doch einige nicht. Also kleiner Tipp am Rande, wer noch nie auf der Insel Ummanz war, auf Rügen, ist auf jeden Fall mal ein Ausflug wert. Genau, bin vor 3,5 Jahren da fest hingezogen. Ich komme ursprünglich auch eigentlich aus Berlin. Und hatte dann, Dev Ventures läuft für uns alle nur nebenbei. Also es ist für keinen von uns unsere Haupteinnahmequelle. Und ich habe die letzten 2,5 Jahre für ein Ummanzer Unternehmensnetzwerk gearbeitet. Das war auch alles total cool und das hat viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wir haben einen Imagefilm gedreht, ich mache viel Marketing. Habe dann aber irgendwann überlegt, Mensch, oder habe mitbekommen, dass gerade in dieser Start-up-Szene in Mecklenburg-Vorpommern sehr viel passiert und sehr viel in Bewegung ist. Also gerade so die letzten 3 Jahre hat man das irgendwie einfach immer deutlicher gesehen. Und dadurch, dass ich eben auch meinen Master in diesem internationalen Management mit Schwerpunkt Entrepreneurship gemacht habe, auch damals eben auch über die Uni Flensburg, da hieß das Venture Werft und so, viel unterstützt wurde, habe ich gedacht, Mensch, eigentlich, jetzt habe ich sowas studiert, jetzt habe ich selber ein Startup gegründet. Ich habe übrigens zwischendrin auch noch eine Kitesurf-Schule auf einer indonesischen Insel gegründet. Das wissen auch immer ganz viele nicht. Das war die zweite Sache. Ja, also man irgendwie auch Gründungserfahrung hat, ist es eigentlich bescheuert, nicht in dem Bereich irgendwas zu machen, weil ich dann auch einfach gesagt habe, das ist hier für die Region total wichtig. Also gerade wenn man auf Rügen wohnt, hier wird halt ganz, ganz viel immer im Tourismusbereich gemacht. Aber ich glaube, es ist sehr viel nachhaltiger und für die Region hier einfach wichtig, dass sich auch andere Wirtschaftsstandbeine aufbauen. Und bin dann wieder über mehrere Zufälle, unter anderem über Hannes von Project Bay, bei Baltic Incubate gelandet und arbeite jetzt seit Anfang des Jahres für das erste Business Angel Netzwerk für Mecklenburg-Vorpommern. Also das heißt, wir unterstützen Gründerinnen und Gründer mit Kapital von Privatinvestoren. Weil ich glaube, auch jeder, der sich mal mit diesem Gedanken befasst hat zu gründen oder selber was gegründet hat, kommt einfach ganz schnell an den Punkt, es ist immer ein Knackpunkt, wo bekomme ich das Geld her? Wenn ich jetzt gerade nicht irgendwie selber was geerbt habe oder aus einer Unternehmerfamilie komme, die Bank vielleicht sagt, das ist Risikokapital, da gebe ich nichts, das wollen wir nicht. Ja, und habe einfach gemerkt, das macht gerade total Spaß, da einfach da mitzuwirken, das hier alles anzuschieben oder also mitzugestalten und da immer mehr Leuten die Möglichkeit zu bieten oder aufzuzeigen, hey, in Mecklenburg-Vorpommern geht auch was. Es muss nicht immer nur Berlin und Hamburg und München sein, sondern es gibt auch noch andere Ecken, wo man auch noch viel, viel schöner wohnen kann vielleicht. Bin da jetzt auch bei allen möglichen verschiedenen Sachen noch mit involviert. Bin jetzt auch gerade bei der Gründungsaktiv noch für den Standort Stralsund-Rügen als Strategie-Mitglied dabei. Genau, heute organisieren wir noch 12 Minute Me bei Project Bay. Ja.
Sehr cool. Aber ich glaube, das ist es halt auch, ne? Das macht es ja letzten Endes authentisch, wenn Leute, die aus dem Netzwerk kommen, also die von hier kommen, nicht nur regional, sondern auch, sag ich mal, inhaltlich ja irgendwo angesiedelt sind, im Sinne so wie du hast Gründungserfahrung, du hast einen akademischen Background, bist ein weltoffener Mensch. Ich glaube, das sind alles Komponenten, die genau für solche Netzwerkinitiativen super wertvoll sind, dass die im Land geschaffen werden und immer mehr sag ich mal, sich weiterentwickeln und dadurch das Ökosystem selber sich ja auch weiterentwickelt. Deswegen coole Aktion. Wie ist denn das? Also bist du in dem Zusammenhang, also du hast gerade so ein bisschen das Thema natürlich Förderung von Startups hauptsächlich durch das, also Business Angels sind ja hauptsächlich erstmal für Kapitalinput auch da und natürlich vielleicht auch Erfahrungswerte. Konntest du jetzt in der Zeit, die du bei Baltic Incubate schon verbracht hast, feststellen, irgendwie das ist so die größte Mission, die wir in MV haben aktuell oder in Zukunft, was so Gründung und das Netzwerk anbelangt?
Die Finanzierung meinst du oder
generell? Genau, was ist die Challenge vielleicht für Startups, mit denen du Kontakt hattest, aber auch das Rahmenwerk, was ja schon da ist oder eben noch nicht? Wo fehlt es vielleicht?
Also ich glaube, die Challenge gerade ist auch einfach, das viel nach außen zu tragen, was hier gerade alles passiert, weil ich glaube, viele kriegen das noch gar nicht wirklich so mit. Dann all das, was gerade überall passiert, man muss halt ja einfach sagen, Mecklenburg-Vorpommern ist ein Flächenland und es passiert in allen Ecken irgendwas, dass man das hinbekommt, dass das alles irgendwo auch miteinander verknüpft wird und nicht alles doppelt und dreifach läuft und nicht alle Veranstaltungen irgendwie doppelt und dreifach angeboten werden, sondern, also klar ist natürlich auch wichtig, dass an verschiedenen Standorten verschiedene Sachen angeboten werden, aber dass es da eben auch einen guten Überblick gibt und dass alles gut miteinander vernetzt wird. Und da eben dann auch all diese Initiatoren miteinander zusammenwirken, um da auch so gut wie möglich unterstützen zu können, weil ich glaube, man kann schwer sagen, es gibt jetzt gerade eine Hauptchallenge für ein Startup, sondern das ist ja immer total abhängig. Was sucht das Startup wirklich? Ich meine, auch ein Business Angel, Finanzierung ist ja jetzt auch nicht für jedes Startup was. Wäre für uns mit der Ventures auch nicht gewesen, weil wir gar nicht dafür genug skalierbar gewesen wären. Sondern dass da schnell die Leute an die richtigen Ansprechpartner dann auch kommen.
Ja, aber ich glaube, das gelingt hier auch ganz gut. Also was ich so mitgekriegt habe, das ist ja wiederum der Vorteil, dass wir doch relativ schnelle Wege immer zueinander auch haben hier. Thema, du hast, also wenn wir mal kurz zusammenfassen, du hast einen wirklich substanziellen akademischen Background, du warst hier und da in der Welt unterwegs, du hast hier selber gegründet, du hast gemacht, Erfahrungen gesammelt etc. Was ist sowas, wonach du, ich will das gar nicht einordnen, ob das jetzt du als im Sinne von Fachkraft, du hast ein krasses Know-how oder du hast das und das gesehen und erlebt, aber was ist so, was treibt dich so an? Was ist so ein Ding, weil am Ende auch ein Thema in der MV, du könntest auch sagen, ich gehe wieder zurück nach Asien beispielsweise oder keine Ahnung was, ich mache das halt nicht auf Ummanns, sondern keine Ahnung, ne? Aber was findest du geil hier und was treibt dich an so persönlich einfach? Was ist so, wonach strebt Pia so?
Also ich glaube, zum einen muss ich dazu sagen, mich treibt an, also ich, wer meine Vergangenheit kennt, weiß, dass ich da wirklich immer so ein Weltenbummler war und irgendwie seit ich aus der Schule raus war, habe ich jede Möglichkeit ergriffen, irgendwie da auch in der Welt unterwegs zu sein, sei das irgendwie das klassische Work and Travel in Neuseeland, über in einer Bar jobben in Frankreich zu Auslandssemester in Vietnam und Praktikum in Südafrika, hatte ich trotzdem immer wieder diesen Anlaufpunkt. Ich war jeden Sommer auf Ummanns und habe da schon immer neben dem Studium gejobbt und wirklich seit 2010, 2011 war das immer so meine Konstante, wo ich zurückgekommen bin hin. Und ich glaube, also was mich hier antreibt, ist, man hat hier eine unglaublich hohe Lebensqualität, bin ich von überzeugt. Also es ist je nachdem, ne, was das Interesse ist, aber für mich ist es gerade total krass. Wir wohnen direkt am Wasser. Ich kann mir zu Hause meinen Neoprenanzug anziehen und kann den Wassersport betreiben, wie ich sonst joggen gehe, ne? Das hast du halt woanders nicht so schnell. Und einfach das dahin zu bringen, dass mehr junge Leute auch wieder hierher kommen, was gerade auch schon wieder passiert. Und ich glaube auch einfach mehr Leuten aufzuzeigen, was da gerade geht. Ich glaube auch, das ist halt auch noch ein Problem, auch dass es schon in der Schule anfängt zu zeigen, hey, es gibt nicht nur die klassischen Standardjobs, sondern man hat hier mittlerweile ganz, ganz viele neue Möglichkeiten durch die Digitalisierung, durchs Glasfasernetz, Allein, dass ich jetzt auf Oman sitzen kann und von da aus irgendwelche Videocalls führe, wir hier das Coworking haben, wo ich einmal die Woche hinfahren kann und man alle möglichen spannenden Leute trifft. Das ist, ja, also ich glaube einfach da immer mehr zu zeigen, gerade man kann Sachen machen, die einem auch Spaß machen, hinter denen man steht. Also mir ist auch mal ganz wichtig, dahinter zu stehen. Und ich finde es halt erschreckend, wie viele auch in meinem Bekanntenkreis manchmal sagen, sie arbeiten aufs Wochenende und auf ihren Urlaub hin. Wo ich dann immer denke, oh, eigentlich schade. Eigentlich gibt es da, glaube ich, dann doch andere Möglichkeiten. Und klar, Arbeit ist immer Arbeit, da wird nie alles Spaß machen. Aber ich glaube, es ist schon cool, was machen zu können, wofür man ein bisschen brennt. Und ich brenne halt dann schon auch für dieses Start-up-Thema, für dieses ganze New-Work-Thema und finde es einfach für Mecklenburg-Vorpommern eine Riesenchance, die es hier gerade gibt und die ja auch gerade ergriffen wird, zum Glück.
Ja, immerhin haben wir die Möglichkeit, einen Podcast über diesen Weg aufzunehmen, ne? Und nicht eben erst einer zum anderen fahren muss praktisch, sondern wir das hier alles digital abbilden können. Also in der Hinsicht stimme ich dir volle Kanne zu. Wie immer in jeder Episode eine abschließende Frage, natürlich auch an dich. Angelehnt an den Titel der Podcast-Serie, was macht, unabhängig von MV, einen Lokalhelden oder eine Lokalheldin für dich aus? Gibt es so Attribute, wo du sagst, das assoziiere ich damit? Gibt es vielleicht ein konkretes Beispiel, jemanden, wo du sagst, der oder die ist jemand für mich?
Ich würde sagen, ja, auch immer eine Definitionssache, ne? Ich glaube, ja, jeder, der sich irgendwie für etwas engagiert, das nicht nur einem selbst vielleicht was bringt, sondern auch Leuten oder sei es Leuten, Umwelt um sich rum, ist für mich da auch ein Lokalheld. Und ich glaube, da gibt es doch mittlerweile ganz viele, die da sehr aktiv sind.
Cool, sehr cool. Pia, das hat Spaß gemacht. Unsere halbe Stunde ist schon wieder rum. Vielen Dank, dass du uns mal so ein bisschen so ein paar Einblicke nochmal mehr ins Startup-Ökosystem, gerade Richtung Vorpommern auch, geben konntest. Ich drücke dir die Daumen, dass alles so cool weitergeht bei dir, wie es bislang war, und freue mich, wenn wir, wie gesagt, schon in der Mitte der Episode vielleicht so ein bisschen einen kleinen Bewusstseinsfunken heute verursachen konnten, auch mal ein bisschen links und rechts zu schauen, wer ist denn da eigentlich so neben mir, und jeder hat so eine eigene Story, sein eigenes, wie sagt man immer, so seinen eigenen Koffer zu tragen. Da kann man vielleicht mal wieder ein bisschen mehr auch drauf achten in der Gesellschaft, oder?
Ja. Und wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, mal einen kleinen Gebärdensprachkurs zu machen, macht das. Das ist wirklich cool.
Absolut.
Da die Basics ein bisschen drauf zu machen.
Voll gute Idee. Ich werd gleich mal recherchieren. Cool, Pia. Vielen, vielen Dank. Und an alle da draußen, bis zur nächsten Episode.
Dieser Podcast wird präsentiert von Chancen MV und dem Land zum Leben Mecklenburg-Vorpommern. MV tut gut. Unterstützt mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.